Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Klar, die WM-Quali steht an, es gäbe viel zu besprechen dort, aber ich will auch die Aspekte des afrikanischen Fußballs beleuchten, die sonst eben nie in die große Öffentlichkeit schaffen. Deswegen blicken wir heute nach Uganda, dem Co-Gastgeber des Afrika Cups 2027. Eigentlich sollte man meinen, dass dort alle Hand in Hand arbeiten, um die Nationalmannschaft und den Fußball im Allgemeinen auf ein neues Level zu bringen und die Mannschaft fit für das Turnier im eigenen Land zu machen. Aber wie ist der Status im Jahr 2025? Der Verband und die Clubs im Land führen in gewisser Weise einen Fußballkrieg. Es geht darum, wer die Macht hat und natürlich wie immer auch ums liebe Geld. Vipers SC, der erfolgreichste Club der letzten Jahre, boykottiert aktuell die Liga. Es gibt Vorwürfe, dass die anderen Teams nur wegen Erpressungen durch den Verband an der Liga teilnehmen. Zeit, das einmal genauer zu untersuchen und den Fußball im Land besser zu verstehen. Alleine kann ich das nicht, deswegen habe ich ein längeres Interview mit dem ugandischen Journalisten Timothy Rainford geführt, der mir die Hintergründe zu dem großen Streit erklärt hat. Es geht für uns also nach Ostafrika. Die Länder dort sind riesig. Tansania, Kenia, Äthiopien, alle decken riesige Flächen ab. Und dann gibt's da auch noch Uganda. Mittelgroß könnte man vielleicht sagen. Nicht so klein wie Ruanda und Burundi, nicht so groß wie die vorher genannten. Aber trotzdem bedeutend. Wenn man DR Kongo und den Südsudan als Nachbarländer hat, dann kann man sich vorstellen, dass sich die Konflikte auch oft auf Uganda auswirken. Natürlich fällt auch schnell der Name Joseph Kony, der weltbekannte Warlord, der durch die Online-Kampagne 2012 globale Aufmerksamkeit erlangte und das Licht der Weltöffentlichkeit kurz auf Uganda scheinen ließ. Ist aber natürlich schnell wieder verschwunden. Auch ein wenig verschwunden ist zum Glück der Bürgerkrieg. Klar, den kann man so schnell nicht hinter sich lassen, die Auswirkungen sind zu spüren, aber Uganda gilt als Postkonfliktland. Natürlich nicht ganz so dramatisch für das Land wie ein Bürgerkrieg, aber immerhin für den Fußball im Land ist der Konflikt zwischen dem Fußballverband und den Clubs des Landes. Aber bevor wir dem auf den Grund gehen, blicken wir erstmal auf die Ausgangslage. Seit 1968 wird die Meisterschaft jährlich ausgetragen. Selbst in den Bürgerkriegsjahren kam der Fußball nicht zum Erliegen. Und klar ist, es gibt drei große Clubs, die die Menschen bewegen, die sie ins Stadion ziehen. Das ist zum einen der Rekordmeister Villa SC aus der Hauptstadt Kampala. Der ist mitgliedergeführt, anders als viele andere Clubs in Afrika, die von mächtigen Präsidenten angeführt und gelenkt werden. Man ist also nicht vom persönlichen Vermögen und den Launen des Präsidenten abhängig, sondern eher ähnlich zu unserem deutschen Modell von Sponsoren oder eben den Mitgliedern. Ein weiterer großer Name ist der Kampala Capital City Authority FC, kurz KCCA FC. Es ist der Club der Regierungsbehörde der Hauptstadt. Eine weitere Variante, die oft vorkommt in Afrika, dass ein Club in der Hand einer staatlichen Behörde ist. Es gibt Militärclubs, Polizeiclubs oder auch Gefängnisclubs. Diese Clubs werden dann quasi aus öffentlichen Geldern finanziert und eben von öffentlicher Hand geleitet. Der dritte große Club des Landes, Vipers SC, folgt dann wieder dem klassischen Präsidentensystem. Ein Mann hat die Macht, ein Mann gibt die Richtung vor und schießt dafür mächtig eigenes Geld in den Club. In diesem Fall ist es Dr. Lawrence Mulindwa, der ehemalige Präsident des ugandischen Fußballverbands. 2013 verließ er den Verband und seitdem hat er sein Engagement bei den Vipers ziemlich hochgefahren. Er ist Besitzer des Stadions des Clubs, das St. Mary's Stadium, und auch sonst steckt er sehr viel Geld in neue Spieler und die Infrastruktur. Es ist eigentlich eine spannende Konstellation in Uganda. Drei große Clubs, drei mit unterschiedlichen Ansätzen und eben auch komplett unterschiedlichen Strukturen. Drei der letzten vier Titel gingen an die Vipers, einfach weil der finanzielle Einsatz sehr hoch ist und man der Konkurrenz hier ja schon so ein Stück weit enteilt ist. Damit hätten wir jetzt erstmal die größten Clubs vorgestellt. Blicken wir noch kurz auf den Status der Nationalmannschaft und wie stark doch Spieler aus der einheimischen Liga vertreten sind. Eigentlich könnte man sagen, dass Uganda gerade gar nicht so schlecht dasteht. Man hat die Quali für den Afrika Cup im Dezember geschafft. Zum ersten Mal seit 2019 ist man da dabei. In der WM-Quali ist man auch noch voll dabei, hat Chancen auf den zweiten Platz in der Gruppe hinter Algerien. Wichtig werden da die nächsten beiden Spiele gegen Botswana und eben Algerien. Man könnte also meinen, alles voll im Soll, wenn man jetzt mal rein auf die Leistungen und Ergebnisse der Nationalmannschaft schaut. Geht man dann aber auf dem Kader, dann sieht man, immerhin sechs der Spieler aus dem aktuellen Kader sind in der heimischen Liga aktiv. Dazu mit Alan Okello, der vielleicht talentierteste Spieler, den das Land seit vielen Jahren hervorgebracht hat. Darüber kann man natürlich streiten, aber er ist schon einer der Schlüsselspieler, war auch beim zurückliegenden Can einer der entscheidenden Akteure. Und auch in der Abwehr gibt es Stammspieler aus der eigenen Liga. 4 der 6 nominierten einheimischen Spieler sind von Vipers SC. Auch Okelo spielt dort. Ist auch logisch, dass dort das größte Talent zusammenkommt, wenn dort eben auch das beste Gehalt bezahlt wird. Die anderen beiden spielen bei KCC AFC. Ihr seht, anders als bei vielen anderen Top-Nationen in Afrika, zu denen ich jetzt Uganda noch auf gar keinen Fall zählen würde, da braucht es schon noch ein bisschen mehr als jetzt eine Afrika-Cup-Qualifikation und ja eine gute Performance in der WM-Quali. Trotzdem, es besteht ein gewisser Teil der Achse eben aus Spielern aus der einheimischen Liga, was ja jetzt wirklich nicht der Standard in Afrika ist, wo oft die europäischen oder mittlerweile auch ja, Legionäre aus dem Mittleren Osten, aus dem Nahen Osten eine wichtige Rolle spielen. Ein Streit, der sich jetzt länger hinzieht, hätte also im Fall Uganda wirklich direkte Folgen und Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Im Interesse des Verbands kann so ein Konflikt also auf keinen Fall sein. Nicht nur den Clubs wird geschadet, am Ende eben auch der Nationalmannschaft. Von der Junioren-Nationalmannschaft mal ganz zu schweigen, da sind ja auch viele Spieler eben der Top-Clubs dabei. Aber worum dreht sich denn jetzt dieser Konflikt? Klassischerweise wurde die Liga in einem System gespielt. 16 Teams, jeder zweimal gegen jeden, einmal auswärts, einmal daheim. Nach 30 Spieltagen steht der Meister fest. As simple as that. Die Clubs waren fein damit. Die Fans waren fein damit. Eigentlich passte zumindest rein vom Modus her alles. Dass es da noch zahlreiche Probleme mit Vorwürfen der Korruption, mit Schiedsrichterbestechungen etc. in den vergangenen Jahren gab, blenden wir jetzt mal für die Episode aus. Gab es natürlich auch, aber hat jetzt vielleicht erstmal vorrangig nichts mit dem aktuellen Konflikt zu tun. Und der wurde eben ausgelöst, dadurch, dass für die Saison 2025-2026 der Fußballverband Ugandas neue Pläne vorgestellt hat und ja, es soll die Modusrevolution geben. Die Liga soll von nun an so gespielt werden. Es gibt drei Phasen. In der ersten Phase spielen alle 16 Teams jeweils einmal gegeneinander. Jeder absolviert 15 Spiele. Das Los soll entscheiden, wer gegen wen das Heimrecht hat. Nach dieser ersten Phase wird die Tabelle geteilt. Die ersten 8 Teams rücken in die Meisterrunde auf, die unteren 8 in die Abstiegsrunde. Man kann auch sagen, dann werden quasi die Punkte gelöscht und dann ist nochmal so ein Restart für die Meisterschaft. In Phase 2 spielen die jeweiligen 8 Teams dann doppelt gegeneinander. Nochmal 14 Spiele für jede Mannschaft. Nach Phase 2 wird wieder eine Tabelle gemacht. Die Top 6 der Meisterrunde setzen die Saison fort. Für Platz 7 und 8 endet die Saison. In der Abstiegsrunde setzen die letzten 6 die Saison fort. Platz 1 und 2 dieser Abstiegsrunde beenden die Saison und haben sich natürlich dann auch das Startrecht für die nächste Saison verdient. In Phase 3 verbleiben also 6 Teams in der Meisterrunde und 6 Teams in der Abstiegsrunde. Die Punkte werden mitgenommen. Jedes Team spielt also nochmal gegen jeden. Nochmal 5 Partien für jeden. Das Heimrecht hat dann auch wieder mit Phase 1 zu tun, aber das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, wenn wir das auch noch aufsplitten. Aber man kann sagen, insgesamt hat man am Ende 34 Spiele absolviert, statt 30 wie im alten Format. Ist jetzt nicht allzu tragisch, sagen wir mal rein, vom Kalender her und der Belastung gesehen. Meister ist logischerweise der mit den meisten Punkten in der Meisterrunde. Absteigen müssen die letzten beiden der Abstiegsrunde, während der drittletzte Relegation gegen einen Zweitligisten spielt. Soweit der Plan des Verbands. Die Gründe für den Systemwechsel? Naja, als Fußballfan kann man sich natürlich schon denken. Vornherum präsentiert man sportlichen Wettbewerb und noch mehr Duelle zwischen den Top-Teams als Grund. Die Super League lässt grüßen. War ja eine ähnliche Argumentation. Dahinter stecken aber wie immer eigentlich nur die finanziellen Anreize. Natürlich kann man viele Spiele zwischen Vipers und KCCA oder Villa SC viel besser vermarkten als Partien gegen kleinere Mannschaften. Statt zweimal Vipers gegen Villa gäbe es das im neuen Format nun vierfach. In der Vorstellung des Verbands kann man damit die Stadien besser füllen, an den Ticketeinnahmen verdienen und natürlich auch durch Sponsoren und TV-Geld mehr einstreichen. Problem ist aber eben, wenn davon bei den Clubs wenig bis nichts ankommt. Und hier kommen eben die Vipers ins Spiel. Mit dem neuen Modus gibt es nämlich eine weitere Änderung, die vor allem diesen Club sauer aufstößt. Denn Vipers ist der einzige Club, der sein eigenes Stadion besitzt. Ihr erinnert euch, der Präsident ist privater Besitzer eines Fußballstadions und das soll sogar weiter ausgebaut werden in der Zukunft. Hier kommt also ein Konfliktherd ins Spiel. Das hat mir Timothy einmal genauer erklärt.
They are supposed to have a game against Stara on a neutral ground, that is at the Mandela National Stadium. However, the clubs were not necessarily against it, but they said we need to rethink and look into this new format that we have not seen anywhere else in the world. And we need to visit and see that. Let's, how about if we pioneer it in the lower leagues. For example, they had the suggestion of trying it out in the juniors league and the under 18s league. They talked about how about if you try it in the women's league and see how it's going to be performing. However, the federation didn't pay much attention to it and went ahead. And of course, with the blackmails and all that, they forcefully had to make these clubs bend and accept their terms and conditions and agree to the new league format.
Also, Vipers soll bestimmte Spiele nicht im eigenen Stadion austragen dürfen, sondern auf das große Nationalstadion ausweichen. Gemeinsam mit den anderen großen Teams zu sogenannten Doppelspieltagen, also zwei Spiele direkt hintereinander in einem Stadion. Der Club will aber natürlich in seinem Zuhause bleiben, die Einnahmen erhalten, nicht nur aus den Tickets, hier muss man eh etwas an den Verband abdrücken, aber auch durch Merchverkäufe, Essen, Trinken, alles was am Stadionbesuch dranhängt. Für Security-Kosten und auch infrastrukturelle Sachen wie Parkplätze etc. sollen die Clubs übrigens auch fernab des eigenen Stadions aufkommen. Die Vipers haben mal ausgerechnet, dass man trotz der Ticketeinnahmen dann mit einem Minus aus dem Spieltag rausgehen würde. Und das, obwohl das Geld der Tickets eigentlich eine Säule der Finanzierung für die Clubs darstellt. Der Verband will sich aber die Rosinenspiele rauspicken und sie den Clubs wegnehmen. Oder zumindest halt die Heimspiele ihnen wegnehmen und ins Nationalstadion verlegen. Natürlich mit dem eigenen finanziellen Vorteil im Auge und auch, um endlich wieder Zuschauer zu Ligaspielen zu locken. Das ist nämlich ein weiteres großes Problem in Uganda. Die Tickets sind einfach richtig, richtig teuer. In anderen afrikanischen Ligen kannst du quasi kostenlos, vielleicht für einen geringen Dollarpreis ins Stadion. In Uganda wird richtig zugelangt. Deswegen kommen manchmal nur bis zu 200 Fans in die Stadien, gerade wenn die großen drei nicht beteiligt sind. Man kann es sich einfach nicht leisten. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch bei den Heimspielen der Nationalmannschaft. Der einfache Fan hat keine Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, einfach weil der Preis zu hoch ist. So, man nehme also einen Modus, der vorher nie erprobt wurde, ob er denn wirklich so funktioniert. Dazu werden den großen Teams die Rosinenspiele geklaut und im Nationalstadion, das der Verband natürlich koordiniert, ausgetragen. Und zack, hast du einen Konflikt zwischen den großen Clubs und dem Verband. Zusätzlich viele Themen aus der Vergangenheit, in denen sich die Vereine sowieso schon ungerecht behandelt gefühlt haben. Aber wieso sind denn dann die Vipers die einzigen, die wirklich aufbegehren und öffentlich mit Boykott drohen? Naja, Timothy gibt euch die Antwort, mit der ihr wahrscheinlich schon gerechnet habt. Money talks.
And then initially when these clubs rejected this format from the president of a sports club Villa and the Vipers president, they having spoken to a number of CEOs of these clubs, they were told that they received phone calls from people from the governing body, from the federation, that threatened them to either agree with the new league format or they will risk facing consequences. And of course, these CEOs had to be forced to accept new league formats because they had to protect their jobs, because they are simply appointed there. Once you lose your job, definitely it will be something else hard for you to go back on the street and, try to make ends meet. So they had to accept the new conditions, not because they are willing, not because they're in favor of them, but because they were pressed, they were arm-twisted. And then another fishy thing is that when they returned, when they came back with a new approach that indirectly blackmailed the clubs by introducing an additional 3.4 billion Uganda shillings and told these clubs, well, if you agree to the new format, well, there is a benefit of this amount of money worth 3.4 billion that will be broken down into bonuses for the players, and then, of course, prize money for these clubs, and depending on how you finish.
Der Verband hat die Vereine den Berichten nach zunächst erpresst. Ein großer Club wie Villa ist auf die Ligaspiele angewiesen, sonst brechen die Sponsoreneinnahmen weg und der Club geht pleite. Also man kann sich einen Boykott gar nicht leisten, weil, wie gesagt, dann brechen eben die größeren Sponsoren weg, weil sie keine Plattform mehr geboten bekommen. Auf die Erpressung folgte dann in gewisser Weise Bestechung. 3,4 Billionen ugandische Schilling als Prämie, etwa 850.000 Euro kann man sagen. Natürlich nicht pro Club, sondern aufgesplittet und aus einem Topf ausgezahlt, je nach Platzierung. Und wie Timothy sagt, die Mitarbeiter der Clubs sind abhängig von ihren Jobs. Es ist nicht so, dass man in Uganda sagt, okay, der Job taugt mir nicht mehr, ich suche mir was Neues. Du bist froh, ihn zu haben Und wenn du ihn nur behältst, wenn du mit dem neuen Liga-Format einverstanden bist, dann bist du eben einverstanden. Vipers SC hat einen reichen Präsidenten, kann sich diesen Boykott schlicht und ergreifend leisten im Gegensatz zu den anderen Clubs. Dr. Lawrence Mulindwa hat für seinen Club sowieso Pläne, die über die Grenzen Ugandas hinausgehen. Für ihn sind die Vipers sein großes Prestigeprojekt. Er will einen afrikanischen Giganten aufbauen.
If you're talking about title contenders in Uganda, you cannot skip Vipers. They are very ambitious, they have got their own stadium and they are even having plans of expanding it further. They are a team that has got clearly a vision. The owner, the club president has got so much passion for sport because the amount of money that he puts in into this club cannot be compared to what the outcomes are. He puts in way lots of money. He has gone to an extent of bringing foreign-based players to see that because his vision is to make sure that the club competes on the continent. He wants to see a club that is competing in the Cup Champions League and play with teams like Zamalek of Egypt, Al Ahly. That is the extent to which he wants to push Sports Club Vipers. And he's a very ambitious man. The amount of money he puts in terms of paying his players, that the best paying team that we have in Uganda.
Und man muss ja gar nicht so weit blicken. Man muss nicht nach Ägypten, Marokko oder Südafrika schauen. Giganten hat man auch in der Nachbarschaft. Simba und Yanga aus Tansania sind schon in den Top 10 des Kontinents, können ins Finale des Confederations Cup oder ins Viertelfinale der Champions League kommen. Die Kader bestehen nicht nur aus Spielern aus Tansania, da gibt's gut bezahlte Legionäre, teilweise aus Südamerika. Und so soll auch die Zukunft von Vipers aussehen. Ein sportlich überlegenes Team in Uganda, das kontinental zu den größten gehört. Mit eigenem Stadion. Da passt es einem nicht in den Kram, wenn der Verband gegen die eigenen Interessen handelt. Bei all dem darf nämlich auch nicht zu kurz kommen, dass es in gewisser Weise eine persönliche Sache ist für Vipers-Präsident Mulindwa. Die Leute, die ihm im Verband das Leben schwer gemacht haben, zu seinem Abschied 2013 beigetragen haben, sind teilweise heute noch da. Ich würde mich auch hüten, hier die Schuldkarte alleine dem Verband zuzuschieben. Sicherlich wird auch Mulindwa in dem Konflikt Feuer legen. Finanzielle Interessen haben beide Seiten, keiner handelt da aus reiner Nächstenliebe, also Mulindwa gegen seine alten Widersacher. Es war vielleicht schon klar, dass es irgendwann zum Showdown kommen würde. Und den gab es jetzt erstmal in kleinerer Form am letzten Wochenende. Es stand eben der Start der Liga an, mit direkt einmal einem Doppelspieltag mit zwei Spielen im großen Nationalstadion. Und guess what? Die Vipers ließen Worten Taten folgen und boykottierten das Spiel. Die Vipers tauchten nicht auf und zeigten dem Verband direkt mal den imaginären Mittelfinger. Der hatte nämlich alles versucht, das Stadion zu füllen. Aggressive Social-Media-Werbung, direkt das Duell zwischen KCCA und Villa als Flutlichtspiel nach dem Vipers-Spiel. Es sollte voll werden im Mandela Stadium. Und die Vipers? Die trommelten ordentlich dagegen. Versuchten auch andere Fanlager auf ihre Seite zu ziehen. Und man muss sagen, mit Erfolg. Videos aus dem Stadion zeigen, gähnende Leere. Eine volle Medientribüne, die Journalisten wollten sich natürlich nicht entgehen lassen, gerade eben auch den Boykott. Ansonsten keine 200 Fans in dem riesigen Stadion. Der Verband musste eine erste schmerzhafte Niederlage einstecken. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie könnte das jetzt weitergehen? Ist da überhaupt eine Lösung in Sicht? Die Vipers haben bereits die Flucht nach vorne angetreten, haben sich ganz aktiv mit einem Ligawechsel auseinandergesetzt. Man hat einen kontinentalen Anspruch, warum also nicht gleich im Ausland spielen? Man hat ja durchaus interessante Ligen in der näheren Umgebung. Tansania habe ich schon gesagt, auch Kenia mit den Nairobi-Giganten von Gor Mahia und AFC Leopards kann man im Ranking über der Liga in Uganda ansetzen. Dazu investiert Ruanda gerade im großen Maße in den Fußball, hat mit APR einen Regime-Club, der ähnliche Visionen vor sich herträgt wie die Vipers. Auch hier bringt uns Timothy mal auf den Stand.
Well, the club president is a football administrator, very knowledgeable and he has got experience and he's one who will explore all available angles, the right ways of resolving the conflict. And he said they're going to explore all the available options. And there's been talk last week that they were in negotiations with the Tanzanian Football Federation to see that they go ahead and probably feature in the Tanzanian Premier League. And then as well, they're exploring the option So far, I think the most viable option you look around may be the seeking further assistance from probably a responsible continental governing body, maybe CAF, writing to the Court of Arbitration to go ahead and look into these matters and see a way forward. But the option of going to feature maybe in the Tanzania Premier League or in the Rwanda Premier League or nearing Kenya is also the other option that Vipers will explore. However, the option of playing in a foreign league, they will have to seek clearance from the governing body, that is FUFA, and something that it remains as a debate whether they will be able to let go a club like Vipers that has been a key stakeholder in your league and let go them to a foreign league.
Also die Optionen sind klar. Erstmal will man gerichtlich über den afrikanischen Fußballverband, später vielleicht sogar über die FIFA oder den internationalen Sportgerichtshof gegen die Modusänderung vorgehen. Ein Ligawechsel scheint aber auch nicht ausgeschlossen. Hier stößt man aber natürlich an die Grenzen, weil der Fußballverband Ugandas zustimmen müsste. Verlierer sind, egal wie es ausgeht, in jedem Fall die Fans. Wenn der Ligawechsel durchgeht, dann verliert man in gewisser Weise auch den Bezug zu seinem Team. Klar gibt es die Heimspiele, aber die Mannschaft würde sich große Teile des Jahres in Tansania, Kenia oder Ruanda aufhalten. Vielleicht irgendwann komplett den Standort wechseln. Der Verband würde sein Zugpferd verlieren, mithilfe dessen er den Fußball vermarkten kann, ja, und auch hofft, eben die Stadien füllen zu können. Und dann muss man halt sagen, es gibt aktuell Verlierer auf allen Seiten. Und das 2 Jahre vor Start des größten Ereignisses der Fußballgeschichte des Landes, dem Afrika-Cup im eigenen Land. Es wird auf jeden Fall spannend, wie der Machtkampf weitergeht, wer sich am Ende durchsetzt und ob wir die Vipers wieder in der Ugandan Premier League sehen werden. Ich werde es weiter beobachten und spätestens, wenn wir dann zusammen mit Timothy die Afrika-Cup-Vorschau auf Team Uganda machen, werdet ihr hier auch ein Update bekommen. Danke euch erstmal fürs Zuhören. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir gerne per Mail oder auch auf Instagram, steht alles in den Shownotes. Bis dahin sage ich erstmal, macht's gut. Ciao, ciao.